This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, Leonie, zum What is Human Right Podcast. Ist mir eine große Freude. Willst du dich einmal vorstellen, was du machst, wer du so bist, woher du kommst?
Klar. Erstmal danke für die Einladung. Und genau, ich bin Leonie, dem Thema. 23 Jahre alt, Klimaaktivistin bei Fridays for Future, mache dort ganz viel, also eigentlich arbeite ich nur bundesweit und da mache ich Pressearbeit, bundesweite Aktionen, Kooperationen, Kampagnen und arbeite aber auch primär eigentlich bei meiner ganzen Fridays for Future Arbeit mit MAPA, das bedeutet Most Affected People and Areas. Das ist quasi der globale Süden, also die Menschen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Und genau, mit denen arbeite ich eigentlich sehr, sehr viel zusammen, mehr noch als bundesweit. Nebenbei studiere ich, mache gerade meinen Master in der Technologie für erneuerbare Energien. Und ja, what else to say? Ich glaube, das war's.
Für Menschen, die sich noch nie so richtig mit Klimaschutz oder auch Klimaaktivismus auseinandergesetzt haben, warum sind Länder des geografischen Südens am meisten betroffen? Also quasi Afrika, Asien, Südamerika, wenn ich jetzt korrekt, oder habe ich einen vergessen, wahrscheinlich die Pole, ne?
Genau, also es liegt eben daran, also erstmal, also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Das eine, was wir als Grund benennen können, ist, dass der globale Norden, also dann solche Länder wie Deutschland, einfach schon viel früher angefangen haben, Emissionen auszustoßen. Also zum Beispiel Deutschland war das zweite Industrieland nach der UK und dementsprechend haben sie sehr früh angefangen, eine hohe Anzahl oder einen hohen Amount von Emissionen einfach auszustoßen, die ja für die Klimakrise verantwortlich sind. So. Und wer leidet jetzt am meisten? Natürlich die, die am wenigsten entwickelt sind, weil sie sich in Krisensituationen am wenigsten helfen können. Die aber dann auch zum Beispiel am meisten davon betroffen sind, zum Beispiel die Philippinen, vom Meeresspiegelanstieg oder von irgendwelchen Tornados, die wirklich sehr, sehr oft mittlerweile dort sind. In Uganda, eine gute Freundin von mir, die hat da ständig Fluten oder gleichzeitig Dürren und kann dann zum Beispiel auch nicht mehr zur Schule gehen, weil sie eben ihrer Oma dabei helfen muss. Genau, das sind so ein paar Gründe jetzt.
Gab es bei dir so einen Erweckungsmoment? Ich weiß, viele haben mich das immer gefragt, aber gab es bei dir einen, wo für dich klar war, ey, ich muss mich engagieren, ich muss was machen, oder war das ein fließender Übergang?
Oh, ich glaube, jeder brauchte auch ein bisschen länger für. Und bei mir gab es jetzt keinen Zeitpunkt, wo es so Klick gemacht hat, sondern ich ich glaube, was am einfachsten zu erklären ist, ich habe halt, bevor ich Fridays for Future gemacht habe, ich im Hambacher Wald, also dort, wo die ganze Braunkohle abgebaggert wird, habe ich Aktivismus gemacht. Und ich war aber davor 2 Jahre mit meiner Uni im Braunkohlerevier, also ich war wirklich dann unten in der Grube und die haben mir erzählt, wie toll diese Bagger alle sind. Und dann hat sich das aber irgendwann so entwickelt, dass ich so gecheckt habe, okay, wow, was geht hier eigentlich ab? Und war dann nicht mehr in der Grube, um diese Bagger zu bewundern, was ich auch schon damals nicht gemacht habe, was mir so erzählt wurde, sondern um die dann eher zu besetzen, weil ich irgendwie gecheckt habe, okay, also es wird halt wirklich sehr, sehr knapp und was sind die Folgen? Und genau, so war das dann bei mir, dass ich dann von dieser Aktivismusform dann zu Fresh and Future gegangen bin.
Ich meine, du bist 23, du hast gesagt, du hast jetzt machst gerade deinen Master fertig. Und heute, ne, kann man ja ganz transparent machen, wir hatten immer mal wieder kleine technische Probleme, mussten ein bisschen rumschieben und du hast aber gesagt, boah, ich habe Meetings bis um 10, ich kann da was switchen und so weiter. Wie muss man sich so einen Alltag von einer Aktivistin wie dir vorstellen? Wie viel ist Studium, wie viel ist Aktivismus, wie viel ist Freizeit? Gibt's Freizeit?
Ja, ich glaube, dass diese Frage, die wird irgendwie sehr oft gestellt und meine Antwort ist immer wieder, ich habe halt einfach keinen Alltag. Also ich mache super wenig Sachen nochmal, ich habe super wenig Routinen. Was ich morgens immer mache, ist, wenn ich dort bin, wo ich wohne, dann versuche ich zum Beispiel jeden Morgen Meditation zu machen, meinen Tagebuch zu schreiben und Yoga zu machen oder spazieren zu gehen. Das sind dann morgens die Sachen, die ich als erstes mache, um, wenn ich halt nach Hause komme, eine Routine zu haben. Aber genau, das ist super, super selten. Ich struggle auch zwischen Uni und Race of Future. Also wenn ich am Tag die und die Abgaben habe von der Uni, aber gleichzeitig auch die und die Termine mit Fridays for Future, die super wichtig sind, dann ja, tatsächlich ist meine Priorität dann immer Fridays for Future. Das sollte vielleicht nicht so sein, ist aber so. Ja, und dementsprechend, keine Ahnung, dann kann das halt auch passieren, dass wir zum Beispiel technische Probleme haben und dann drehe ich einiges. Aber genau, oder es passiert, dass ich mitten in der Woche angerufen werde und gefragt werde, so, kannst du in 2 Tagen da und da sein? Das passiert auch, aber ich glaube, das ist alles ja eine sehr freiwillige Basis und ich habe natürlich Verantwortung, aber ich mache es ja gerne, also so ist es ja nicht.
Fridays for Future ist komplett ehrenamtlich?
Mhm, ja,
und exakt. Wohin geht, also weil wie, wenn du jetzt, das ist natürlich eine schwierige Situation vielleicht, oder nicht schwierige Situation, aber wenn du in die Glaskugel schauen könntest, was würdest du sagen, wo steht Fridays for Future in 10 Jahren?
Naja, also da gibt es dann die eine Option. Unsere Regierungen haben es geschafft, das Pariser Abkommen, also 1,5 Grad, den 1,5-Grad-Pfad in jedem Parteiprogramm zu integrieren und darauf auf dieser Basis Kompromisse und Politik zu machen. Dann wäre quasi nur noch die Aufgabe von Fridays for Future, das zu kontrollieren. Das ist auch wirklich passiert, denn Regierungen lügen ja auch ständig, wie jetzt auch, ne, dass sie ja sagen, sie wären auf dem richtigen Ziel, sind sie aber nicht. Oder es passiert halt nichts und wir werden halt genau da sein, wo wir jetzt auch sind. Immer weiter Druck machen, zwischendurch Erfolge natürlich feiern. Ich glaube, das ist super wichtig. Sonst ist es auch nicht mehr eine gesunde Bewegung. Aber genau, das sind so die beiden Optionen, die es irgendwie gibt.
Wie meinst du das dann? Ist es keine gesunde Bewegung?
Naja, wenn du eine Bewegung hast, die immer nur den Fokus hat darauf, was alles nicht passiert und wie trügerisch unsere Regierungen sind, dann endet das halt nicht in einem gesunden Status für AktivistInnen. Als wenn du irgendwie sagst, okay, wow, wir haben aber während einer Pandemie immer noch so eine wahnsinnig starke Bewegung, die es geschafft hat, die Abwrackprämie zu verhindern, die so viel, trotz dass sie nicht Menschenmassen auf die Straße bringt, was ja die Hauptaufgabe ist, trotzdem so viel erreichen. Ich glaube, das sind einfach Sachen, die man auch mal feiern muss. Und ja, we are trying.
Durch die Blume hast du damit aber klar auch geäußert, dass für euch die Pandemie natürlich auch eine Riesenherausforderung erstmal war.
Ja, korrekt? Also das ist voll so. Also, ne, weil unsere Aufgabe natürlich ist, wie gesagt, Menschenmassen auf der Straße zu bewegen. Und wenn die Hauptaufgabe wegfällt, ja, dann müssen wir erst nochmal und das Neues überlegen. Also das ist auf jeden Fall so.
Was ist eure Antwort auf quasi den Aktivismus von der Straße zu verschieben? Was habt ihr gemacht als Alternativen?
Ja, erstmal kann man, glaube ich, schon sagen, dass ich geschockt war, dass wir alle geschockt waren, dass wir nicht wussten, wie geht's weiter, aber wir haben super schnell eine andere Form gefunden. Und zwar, ich weiß nicht, ob sich irgendeine Person, die jetzt daran erinnert, aber wir hatten im Mai eine riesengroße Aktion auch deutschlandweit und das große Bild, was da entstanden ist vom Brandenburger Tor, wo wir tausende von Schilder ausgelegt haben und solche Formen haben wir dann gewählt, also zu streiken, die dann aber Corona, also Streiks, die dann Corona-konform sind oder auch online haben wir auch ganz viel gemacht. Genau, also wir haben uns einfach kluge Sachen ausgedacht und es hat funktioniert und es funktioniert auch weiterhin. Ja.
Ihr seid ja immer sehr, sehr schnell und sehr am Zeitgeist. Wie seid ihr organisiert? Also wie, weil ich glaube, viele Firmen wären oder Firmen, Unternehmungen, Stiftungen, egal was, Bewegung, wären gerne so agil wie ihr. Warum seid ihr es und viele andere vielleicht nicht? Hast du da eine Idee?
Weil es einfach unsere Passion ist. Also wir leben dafür, viele von uns, weil das die Priorität wirklich in unserem Leben ist, dass wir keine Zukunft haben, wo es wo das Leben irgendwie von Dürren, von Menschen, die ihr Zuhause verlieren, von existenziellen Zuständen oder ja die Angst davor, Existenzen zu verlieren, geprägt ist. Und ich glaube, wenn man einen Beruf hat, den man einfach nur ausführt, weil es einem so beigebracht wurde, weil man damit Geld verdient, ist es halt was ganz anderes, als in Bewegung zu sein, die super viel Power mitbringt, wenn etwas Konkretes ansteht. Wir sagen so, wow, wir müssen uns jetzt organisieren und das machen wir alles freiwillig und es ist egal, ob wir dafür jetzt nächtelang wach bleiben, weil wir da einfach so viel spüren und weil da einfach so viel Energie hintersteckt und diese Dynamik haben Unternehmen halt leider einfach nicht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Bist du der Meinung, dass es gar keine Unternehmen gibt, die das haben? Oder kannst du dir vorstellen, dass es auch in Unternehmungen das gibt und dass es quasi Unternehmen gibt, in denen Menschen genauso brennen wie ihr?
Ja, ich meine, wer bin ich, dass ich beurteilen könnte oder mir rausnehmen könnte, zu sagen, dass keine Person in ihrem Beruf irgendwie glücklich ist oder genauso eine Energie spürt, wie wir das tun, wenn wir für die Klimagerechtigkeit kämpfen. Ich denke schon, dass es das gibt. Ich hoffe, dass es das gibt, sonst wäre es eine traurige Welt, wenn es das nicht gäbe. Also ja, das mal hoffen.
Wie viele Generationen gibt es bei euch schon? Also wenn man jetzt so, wie lange gibt es Fridays for Future? Zwei Jahre. Ziemlich genau, oder?
Ja.
Und interessanterweise sind auch viele der prägenden Persönlichkeiten Frauen. Hast du eine Idee, warum das so ist? Also warum haben es vielleicht andere Organismen verschlafen, so auch eine Diversity an den Start zu kriegen? Und oder schätze ich das überhaupt völlig falsch ein von außen? Aber gibt es natürlich eine Greta, eine Luisa, dich etc. Also viele in Uganda, ich habe ihren Namen vergessen, müsst ihr mir kurz einmal. Genau, Hilda ist ja auch eine Lady. Also viele Frauen, die so Art, ja auch so Symbolcharakter haben für die ganze Bewegung in den unterschiedlichen Gebieten.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind eine frauendominierte Bewegung und das ist auch richtig so.
Ja,
schön. Wir stellen schon fest, also warum wir weiblich dominiert sind, das ist natürlich von außen her auch nochmal anders, als wie es von innen ist, also schon in so RP-sprechenden Positionen, also Arbeitsgruppen-sprechenden Positionen, legen wir auch großen Wert darauf, dass Männer und Frauen mindestens gleich gestellt sind von der Anzahl her, also dass wir eine Quotierung haben. Dann arbeiten wir natürlich ganz stark daran, auch unsere Bewegung zu erklären oder mit denen gemeinsam zu wachsen, dahingehend, okay, in welchen Strukturen sind wir eigentlich aufgewachsen. Und das sind nun mal patriarchale Strukturen. Wenn wir uns angucken, wo unsere Minister sitzen und wo es eben keine Ministerinnen gibt, wie wird dort entschieden, stellen wir fest, okay, das sind halt alles Männer, unsere patriarchalen Strukturen, die historisch gesehen einfach nur da waren, haben quasi uns dazu geführt, dass wir an einer Klimakrise ankommen. Wie wäre es, wenn es nur Frauen gewesen wären? Wie wäre das anders? Das sehen wir zum Beispiel in Neuseeland, wo eine Frau regiert und sie hat es total auf dem Schirm. Mhm. So dass zum Beispiel, oder es gibt auch super viele Studien, die zum Beispiel sagen, okay, eine Studie, die in Berlin zum Beispiel gemacht wurde, die zeigt, okay, wie reagieren Frauen, wie würden Frauen in bestimmten Entscheidungen agieren, wenn zum Beispiel die Auswahl ist, okay, wir machen jetzt aus Berlin eine Fahrradstadt oder eben nicht. Und aus so super vielen Studien, die solche Sachen eben analysiert haben, lässt sich feststellen, dass tatsächlich Frauen für mehr Klimaschutz wirklich bereit sind und das umsetzen wollen als Männer. Und ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, die Empathie, die man dafür braucht, zu verstehen, was alles dahinter steckt, ist ja bei Frauen eher veranlagt. Also das bedeutet, Männer versuchen dann eher so hart zu sein und Frauen sagen dann, okay, wow, das betrifft mich jetzt wirklich. Und das fängt vielleicht auch einfach schon früher an. Aber genau, also am Ende kann man natürlich nicht sagen, dass Frauen das empathischer mehr verstehen als Männer. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich in meiner Wahrnehmung so festgestellt habe.
Und das heißt, ihr fördert das und unterbindet es auch, dass es quasi, also ihr guckt darauf, dass es ausgeglichen ist, ein ausgeglichenes System innerhalb eures, ja, was seid ihr, eine Bewegung. Mhm. Das ist genau. Und ihr seid aber auch, seid ihr auch ein Verein oder?
Nee.
Nee, ihr seid die ganzen Spenden laufen über ein Spendenkonto von einer anderen Organisation, richtig?
Genau, ja.
Und das, weil das ja auch, finde ich, sehr interessant, ihr habt ja eigentlich Geld so aus dem, ihr seid schon auch angewiesen, auch mal auf Spendengelder, ne? Und jeder, der jetzt hier unterstützen will, die Klimabewegung kann natürlich spenden, aber ihr funktioniert vom Denken auch sehr viel ohne Geld, ist das korrekt?
Ja, ich glaube, das zeigt sich ja daran, dass wir alle auch umsonst arbeiten, das auf jeden Fall, weil... Ja, nicht, wir sind ja keine Bewegung, weil wir irgendwie Geld verdienen wollen. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir sagen, okay, Geld ist einfach egal, wenn wir keine Ressourcen mehr haben, auf denen wir leben können. So, dann können wir so noch so viel Geld haben, aber wir haben trotzdem keine Energie, wir haben trotzdem keine Lebensmittel. Und dementsprechend ist da auf jeden Fall ein sehr starker Konsens in unserer Bewegung.
Ich würde nochmal gerne auf diese patriarchalen Strukturen zurück, die du angesprochen hast in Bezug auf die Politikerinnen und politische Lebenswirklichkeit. Das ist natürlich in anderen Strukturen quasi eigentlich in Deutschland, glaube ich, überall so. Warum holen die sich nicht Hilfe von euch? Also warum oder machen sie das? Also gibt es da, warum holt sich nicht ein Umweltminister einfach und sagt, ey komm, Leonie, Luisa, ihr habt davon viel mehr Plan, ihr erreicht die Jugendmenschen, kommt zu uns, ihr kriegt hier ein Beratermandat oder wie auch immer, ja, das in welcher in welcher Struktur auch immer. Passiert das und wenn ja, wie und wenn nein, warum nicht? Was glaubst du?
Es gibt zwei Phänomene. Die einen, die sagen, denen es richtig wehtut, festzustellen, dass junge Frauen mehr Ahnung haben von ihrem Job als sie, obwohl sie eben schon alt, viel Erfahrung in dem Beruf haben und trotzdem keinen Plan haben, tut es natürlich weh festzustellen, okay, ich muss jetzt wirklich junge Menschen und dann auch noch Frauen nach Rat fragen. Das ist halt ein großes Ego-Problem, was unsere Politiker haben.
Mhm.
Dann gibt es aber auch das Phänomen, dass sie sagen, okay, kommt her, wir reden mit euch, wir sympathisieren uns mit euch und betreiben Greenwashing, was auch sehr viele sehr, sehr gut können. Und da ist dann eben unsere Bewegung so, dass wir aufpassen, mit wem wir sprechen, wo lohnt es sich wirklich, wo finden keine öffentlichen Sachen dazu statt. Also wir machen zum Beispiel keine Bilder dann mit denen, die sie dann irgendwie tweeten können oder sonst was, die sie dann als öffentliches Aushängeschild nutzen können und sagen, ich habe aber mit den Fridays for Future Aktivistinnen gesprochen und ich bin komplett auf dem richtigen Pfad. Sowas vermeiden wir dann eben. Genau, also es gibt diese beiden Optionen.
Das heißt, ihr sprecht das im Vorfeld, wird das so quasi wie so ein Protokoll, gibt es ja immer bei so Staatsbesuchen oder bei anderen Terminen, wird quasi im Vorfeld schon geschrieben, ey, und nur, dass ihr es wisst, wir von Fridays for Future, wir wollen nicht, dass da irgendwelche Fotos gemacht werden. Oder sprecht ihr das, wie sprecht ihr das ab?
Ja, genau, also wir sagen halt, okay, wenn wir uns treffen, das können wir machen, also das sagen wir halt auch zu jeder Person, dann können wir ein Foto machen oder wir können kein Foto machen. Und wenn wir ein Foto machen, haben wir das und wir bestimmen, wann das wie getweetet wird oder sonst was. Hm. Genau, so. Und dass wir halt auch einfach Vorlaufzeit haben, das so auszurücken, wie es richtig ist und nicht, wie sie es benutzen können für ihre Lobby. Genau, dementsprechend ja, kommunizieren wir das einfach klar, bevor das Treffen stattfindet.
Wart ihr schon von Anfang an so schlau oder habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht und dann relativ schnell reagiert, was zu eurer Agilität passt?
Tatsächlich habe ich in Köln angefangen, an der Ortsgruppe Köln. Und da, weiß ich noch, ganz am Anfang hatten wir super viele Gespräche darüber, ob wir uns mit Parteien zum Beispiel treffen.
Mhm.
Und mit welchen Parteien wir uns treffen. Und wenn wir uns mit Parteien treffen, müssen wir uns mit allen Parteien treffen, außer die eben antidemokratisch sind. Und das haben wir auch tatsächlich einfach nicht gemacht. Wir haben uns nicht mit Parteien getroffen. Und jetzt ist es aber so, dass wir das schon tun bei bestimmten Menschen eben, wo wir denken, okay, das kann was bewirken oder das ergibt Sinn. Und das hat sich tatsächlich dann geändert. Aber das haben wir von Anfang an, würde ich sagen, klug gemacht, weil unsere Bewegung einfach sehr smart ist. genau, aber so, nee, das haben wir eigentlich, glaube ich, schon von Anfang an sehr gut verstanden.
Woher kommt diese Smartness? Hast du da eine Theorie, also dass ihr ja so viele smarte Leute, ich durfte ja echt schon einige von euch kennenlernen, ich darf sie ja auch, darf mich outen, ich bin Fan von euch, ich lasse mich inspirieren von euch, so, ich weiß, wofür ihr kämpft und kann das nur unterschreiben. Ich weiß auch, dass ich kein Experte bin auf dem Gebiet und dass es euch braucht, so, um auch diese Strukturen aufzurütteln, und finde es bemerkenswert, was ihr in 2 Jahren geschafft habt. Und denke mir immer so, wow, was für eine Smartness. Also genau das, ne? Also auch, weißt du, woher die kommt? Also ist es die Schwarmintelligenz oder?
also erstmal vorab, ich glaube, niemand muss ja auch Experte oder Expertin sein. Also, ne, das ist genau, die Politik ist dafür verantwortlich, dass nicht jede Person sich damit so auseinandersetzen muss, wie wir es tun. Und das zu der Smartness, ich glaube, dass es auch vielleicht gar nicht unbedingt nur diese Smartness ist, sondern weil wir einfach machen. Wir sind einfach junge Köpfe, die neue Sachen ausprobieren, so Try-and-Error-mäßig, die sich auch einfach Sachen trauen. Und das ist ja bei ganz vielen Strukturen, oder wir hatten ja auch eben schon über Unternehmen geredet, nicht so der Fall, dass man sich einfach ausprobieren darf, dass man alle Freiheiten haben kann und dass man machen kann, was man will, und man kann es versuchen. Und dabei entstehen einfach super gute Sachen. Und auch, dass alles freiwillig ist. So, nicht jeder muss zu einer Telefonkonferenz kommen. Und das gibt einem ganz viel Freiraum und ganz viel einfach Platz zum Kreativwerden. Und wir haben sehr schnell sehr viel erreicht. Und da musste man natürlich auch sehr schnell sehr viel dazulernen. Und ich glaube, mittlerweile haben wir einfach viele Sachen, ja, viel erfahren, dass wir das einfach auch gut umsetzen können, und sind natürlich auch irgendwie zusammengewachsen als Team und wissen, wer was gut kann zum Beispiel.
Ich finde, da gibt es eine schöne Überschneidung. Bei uns war auch immer sehr viel, sehr frei, und du durftest eigentlich für Viva Con Agua oder nach wie vor fast alles machen. Es gab immer eine rote Linie, wo wir gesagt haben, ey, das Einzige, wo wir keinen Spaß verstehen, ist bei Spenden. Weil das muss halt seriös, das muss in einer Excel-Tabelle, Spenden dürfen nie veruntreut werden, sonst hast du einen Skandal, sonst vertraut dir keiner, sonst kommt die Kohle nicht da an, wo sie der Spender ja hinhaben will, etc. Gibt es bei euch so eine rote Linie, wo so ganz klar ist, ey, hier stopp, hier nicht weiter, sonst bist du draußen?
Ja, also bei uns kann halt jede Ortsgruppe, also nochmal zu den Strukturen von Place for Future vielleicht zuerst, wir haben eben Ortsgruppen, und dann haben wir Menschen, die einfach bundesweit arbeiten und da versuchen, einen Überblick zu behalten. Und diese Ortsgruppen, die haben einzelne Finanzarbeitsgruppen, Finanz-AGs, und dann gibt es aber auch eine bundesweite Finanz-AG. Und da landen quasi auch alle Spenden. Und Ortsgruppen können dann zum Beispiel einen Finanzantrag stellen, zum Beispiel für Demos. Ne? Wir hatten jetzt letzten Freitag wieder einen globalen Streik. Und da braucht man natürlich Geld für. Und das wird dann beantragt. Und das kann jede Ortsgruppe einfach machen. Aber wir sind basisdemokratisch. Das bedeutet, dass die Ortsgruppen selbst entscheiden können, wer ist in dieser Finanz-AG von unserer Ortsgruppe AG-sprechende Person, oder wie stellen wir die Finanzstrukturen auf? Das dürfen halt alle Ortsgruppen selbst entscheiden, und das ist ja auch richtig gut, solange es basisdemokratisch ist. Und ich muss sagen, bisher gab es noch nichts, was irgendwie schlecht gelaufen ist, oder, also natürlich, es läuft immer irgendwas nicht so, wie es sein sollte, aber bisher gab es das bei uns auch einfach nicht. Und ja, klappt.
Ich finde es spannend, weil ihr euch damit auch sehr dem Positiven und dem Freien widmet und gar nicht so viele Strukturen und Regeln reinzieht, sondern eigentlich sehr schnell und agil dadurch seid, dass es eben nicht so viele Regeln gibt. Ihr seid ja eine globale Bewegung. Wie stelle ich mir die internationale Vernetzung vor? Wie oft redet ihr international miteinander?
finden, das kommt ganz darauf an, welche Aktivistin man da irgendwie anspricht. Mhm. Es gibt Menschen, die einfach nur in der Ortsgruppe arbeiten, die super tolle Arbeit einfach vor Ort machen und jeden Freitag einen Streikort organisieren. Das ist einfach richtig, richtig Wahnsinn. Toll. Ja, und super konsequent auch, nur so nebenbei. Auf jeden Fall gibt es dann eben Menschen, die auch international arbeiten, was ich dann ja wie gesagt tue, und ich weiß nicht, arbeite jeden Tag mit denen einfach international zusammen. Ich komme auch gerade eben erst aus einem zweistündigen Call mit Menschen von überall, also Madagaskar, Philippinen hatte ich auch schon erwähnt, Argentinien, einfach wirklich überall, Pakistan. Genau, und da arbeiten wir an so Projekten oder planen zum Beispiel wie letzte Woche dann den internationalen Klimastreik, was dann bedeutet, du musst Videos machen. Wer macht die Videos? Da gibt es dann Gruppen zu, auf Telegram oder WhatsApp. Ganz viele Telefonkonferenzen, ganz viele einfach nur Fragerunden. Aber das ist eben alles sehr geleitet an bestimmten Daten oder an bestimmten Projekten. Und da darf halt jeder Mensch einfach dabei sein, wenn er so möchte. Und ja, man muss halt viel arbeiten. Ne? Also das ist halt trotzdem so. Und das hört sich dann auch immer alles so nach nicht so viel Stress an, aber am Ende, du musst halt wirklich auch arbeiten, und deswegen, jeder, der Lust auf hat, kann das dann auch einfach machen.
Wie viele Menschen seid ihr in Deutschland? Jetzt muss man natürlich wahrscheinlich unterscheiden zwischen so wirklich aktiven Menschen, die auf Demos gehen, Sympathisanten etc. Was gibt es da für Zahlen, dass man das, oder dass ich so eine Vorstellung und damit auch die Hörerinnen und Zuhörerinnen bekomme?
Ja, genau, also bevor die Pandemie war, waren wir mit 1,7 Millionen Menschen auf den Straßen in Deutschland.
Krass.
Die dürfen sich natürlich alle als Race for Future Aktivistinnen bezeichnen, auch die, die zum Beispiel nicht auf die Demo konnten, aus irgendwelchen Gründen, aber trotzdem uns unterstützen, weil wir eine Bewegung sind. Jeder darf sich als Teil davon erklären. Und die, die dann organisieren, wir haben nur zum Überblick 600 Ortsgruppen.
600 Ortsgruppen?
Ja.
In Deutschland?
Ja, und das ist, und ja, die sind halt dann organisiert und machen Streiks. Und ja, so funktioniert das Ganze. Da kann natürlich dann auch jeder entscheiden. Ich weiß nicht, also so zum Beispiel in Köln sind dann, haben dann letzten Freitag irgendwie die 10 Personen organisiert, und dafür werden die aber das nächste Mal nichts organisieren, weil die auch mal Pause brauchen.
Mhm.
Ne? Aber dann sind es halt immer zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Personen, die aktiv sind. Aber genau, ich glaube, das hat erstmal als Überblick so ein bisschen gereicht.
Achtet ihr da in der, sage ich jetzt mal, Führungs- oder Metaebene darauf, dass sich Menschen eben nicht verausgaben und dass man auch mal wirklich sagt so, mach mal eine Pause, ey, ihr, ne, ihr lauft gerade heiß, so vielleicht mal eine Runde aussetzen und dann wieder mitmachen, damit ihr euch nicht verausgabt?
Ja, also wir haben auch die Psychologists for Future zum Beispiel, also die, die sich dann wirklich auch damit beschäftigen, wie es uns geht. Aha. Weil man ja auch nicht nur irgendwie die Klimakrise als Belastung im Leben hat, man hat ja auch noch ganz viele andere Sachen, so im privaten Leben oder im Unileben oder im Arbeitsleben, Schulleben, die da irgendwie mit reinspielen können, und das ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Dann muss ich, also den Leuten, mit denen ich viel arbeite, man ist halt auch einfach sehr gut befreundet mittlerweile, dass man weiß, okay, der Person geht es jetzt auch einfach nicht so gut. Man weiß, warum die Person gerade so viel arbeitet oder wenig arbeitet. Und dementsprechend, ich glaube schon, ich glaube, dass wir aber auch einfach alle sehr, sehr viel arbeiten und das dann aber auch auf die Person ankommt. Ne? Die einen Menschen können einfach mehr arbeiten als die anderen brauchen mehr Pause, ist genauso mit Schlafen. Die einen können 5 Stunden schlafen, die sind topfit, die anderen müssen 10 Stunden schlafen. Also sowas gibt es halt auch, und ich glaube, wir können einfach alle auch sehr gut produktiv viel arbeiten. Aber ich glaube, es sollte auch einfach so ein Safe Space geben, dass Menschen sagen können, okay, mir geht's auch einfach gerade nicht gut. Es ist belastend, immer zu einer Klimakrise zu arbeiten, weil es auch einfach eine Krise ist.
Mhm.
Ja, also ne, man sollte auch einfach sagen können, dass es natürlich nicht immer einem gut geht, und das ist auch vollkommen okay. Aber das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft etwas, was auch nicht so ganz, worüber man ja auch nicht so viel redet, das einem vielleicht auch einfach nicht gut tut. Aber wir versuchen es auf jeden Fall.
Können Menschen bei euch so erwachsen werden? Also, weil das klingt so auch, dass man so Chancen hat, begleitet zu werden, ne, psychologisch und auch einfach in einer sehr freundschaftlichen, wertschätzenden, diversen Gesellschaftsform. Also das für junge Menschen ist eigentlich ein sehr guter Platz ist, um sich auszuprobieren und zu lernen und auch relativ schnell und seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken?
Ja, ich glaube total. Also ich finde es ja super faszinierend, wenn Menschen dann dazukommen und das sind ja wirklich auch oft einfach junge Menschen, die 13, 14, 15 sind, die dann da hinkommen und dann plötzlich verantwortlich dafür sind, mit ja, Influencerinnen zum Beispiel ein Video zu gestalten. Also das ist ja etwas, was eigentlich sonst total ferner von irgendeiner 13-jährigen Person liegt, die das dann aber einfach machen kann. Und das auch einfach total cool ist und das akzeptiert wird, weil das ist Fridays for Future und du hast da alle Chancen, du kannst alles machen, wenn du es denn willst und wenn du auch da dann wirklich dann Verantwortung übernimmst. Und ja, also ich glaube, dass ich zum Beispiel auch persönlich bei Fridays for Future so gerne arbeite, weil ich immer wieder neue Sachen lerne und neue Sachen machen kann und mich Sachen sehr schnell nerven, wenn es immer das Gleiche ist. Und das, ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Chance für junge Menschen da, tatsächlich.
Was hättest du auf die Frage vor Fridays for Future geantwortet und was antwortest du jetzt, was du mal machen willst und damit wirklich jetzt diese jobbedingte Frage nicht, gibt es ja auch noch, glaube ich, 10.000 andere Möglichkeiten, darauf zu antworten, aber was du so für einen Beruf wählen willst?
Ja, das ist, das können meine Eltern sich jetzt auch anhören. ich glaube, vor Fridays for Future und vor meinem Hungry-Aktivismus war ich tatsächlich sehr in diesem System, okay, wir müssen jetzt Abitur machen, wir müssen jetzt studieren gehen und alles ist auf Leistung irgendwie ausgerichtet und wir müssen irgendwie in diesem System gut klarkommen. Und ich bin jetzt aber so, also ich bin in so einem Jahr mit meinem Master fertig, hoffentlich, man weiß es nicht. Und natürlich werde ich gefragt, was machst du denn danach? Und meine Antwort ist, ich werde auf gar keinen Fall mich irgendeinem Unternehmen untersetzen und da dann 40 Stunden arbeiten, um Geld zu verdienen. So, wofür soll ich das Geld verdienen? Ne? Also wir haben eine Klimakrise, in der wir leben und ich werde ganz bestimmt nicht so einen 40-Stunden-Job annehmen und dann da ackern für nichts und wieder nichts. Das werde ich auf gar keinen Fall machen. Ich spiele im Moment mit dem Gedanken, so einen Teilzeitjob anzunehmen, so 20 Stunden die Woche zu arbeiten und dann währenddessen der Politik eben auf die Füße zu treten. Und ja, das sind gerade so meine Pläne und ja, that's it.
Geht's vielen Fridays for Future Aktivistinnen so, würdest du sagen, die quasi eine ähnliche Aussage vielleicht tätigen würden? Das ist jetzt natürlich hypothetisch, weil du nicht für alle sprechen kannst und so. Und trotzdem so hast du ja ein Gefühl für die Leute, also das zu sagen, ey, ich auf keinen Fall einen klassischen Job in diesem System anzunehmen.
Also erstmal, ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn das Menschen machen. Also dann sollen sie das sehr, sehr gerne machen, wenn sie sich damit wohlfühlen. Aber genau, für mich ist das eben keine Option. Und von meinen Freundinnen bei Fridays for Future kann ich auf jeden Fall sagen, dass es alle so sind. Also, dass sie sich alle denken, wozu soll ich in einem System arbeiten, was eine totale Einbahnstraße ist. Genau, und ich kenne auch schon, also Freundinnen von mir machen das auch schon genauso. Deswegen, ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wenn man das System so hinterfragt, weil man es muss, weil Politik nicht Verantwortung übernimmt, dass dann einfach das Ergebnis davon ist. Und ja, also dass die Politik nicht selbst anfängt zu arbeiten, kann die halt leider auch nicht arbeiten.
Wenn du jetzt die Zügel der Macht in allen Genres hättest, was würdest du machen, damit wir die Klimakrise und vielleicht auch noch ein paar andere Krisen, weil ich finde ja, euer Ansatz ist ja sehr ganzheitlich, also es ist ja jetzt kein so, dass ihr nur auf die Ökologie schaut, sondern ihr schaut ja schon sehr nach links und nach rechts und seid sehr empathisch da im Umgang miteinander. Was würdest du ändern? Was wären so die weiß nicht, Top 5 Schritte, die eine Leonie angehen würde, um vielleicht eine gerechtere Welt zu kreieren?
Ja, ich glaube, wir müssen einfach mal anfangen, über das Klima zu reden. Also wenn wir uns angucken, wenn wir wenn wir alleine abends vorm Fernseher sitzen oder nachmittags oder morgens, es muss einfach viel mehr über das Klima gesprochen werden. Also es passiert ja mittlerweile so ein bisschen immer mal wieder, aber es muss einfach die Basis sein von allem, was man erzählt. Man muss es an den realen Lebensbedingungen messen, inwieweit man über Sachen berichten kann, ohne die in Bezug aufs Klima zu setzen. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die wir unbedingt machen müssen, der Menschheit einfach klar zu machen, es ist eine ganz, ganz krasse Krise, auf die wir zusteuern, die größte Menschheitsherausforderung, die es jemals gab. Und das wird einfach verschwiegen. Es wird gelogen von Regierungen, die sagen, nee, wir machen alles richtig, das ist einfach falsch. Wir steuern auf eine Krise zu, das kann man sich nicht mehr ausmalen gedanklich. Und das wird einfach verschwiegen. Und das finde ich so falsch. Ich finde, also eigentlich müsste man Politikerinnen dafür verklagen, dass sie das tun. Zum Beispiel die EU hat ja jetzt vor ein paar Tagen dazu abgestimmt, dass wir in der EU 55% der Emissionen reduzieren bis 2030. Das hat aber überhaupt gar nichts mit der Klimakrise zu tun und ist überhaupt gar nicht, also mit dem 1,5 Grad zu der Klimakrise zu tun, weil wir ein globales Ziel haben und das wir erreichen müssen. Und die EU muss halt viel früher klimaneutral werden als die restlichen Länder. Und dementsprechend, wir müssen anfangen, nicht mehr trügerisch zu reden. Wir müssen einfach die Realität aussprechen dürfen. Es tut weh, jeder muss aus seiner Komfortzone eben raus und diese Wahrheit auch einfach mal annehmen und dann dahingehend agieren. Und das, denke ich, also ein Schritt Nummer, also Schritt eins wäre zu sagen, erstmal alle Parteiprogramme müssen paris-kompatibel sein und zwar wirklich und nicht nur, wie sie es sagen, wie immer alle Politiker sich rausreden und Menschen verarschen. Dann glaube ich aber auch, wir müssen von Anfang an auch Kinder darauf vorbereiten, dass wir sie nicht in einer tollen Situation aufwachsen lassen, ohne ihnen aber auch zu sagen, was da eigentlich auf einen zukommt. Weil für mich war das ein ganz, ganz schockierender Moment, zu sehen, ich kann nicht alles machen, was mir gesagt wurde. Ja, dann glaube ich, dass wir natürlich die soziale Gerechtigkeit dabei ganz klar aussprechen sollten und darüber reden sollten, wie lässt sich das umsetzen mit der Gesellschaft. Ja, ich glaube, das sind eigentlich so diese drei Main-Punkte. Und natürlich Medien. Medien müssen das als komplette Basis haben. So, in jedem Bericht sollte das Klima mit erwähnt werden, weil du kannst nicht über etwas berichten, ohne deine Lebensgrundlage damit einzubeziehen, dass es ein Sport ist. Ja, also, ja, ich glaube, das sind so diese Kernpunkte, die ich direkt ändern würde.
Warum berichten die Medien nicht in dem Maße, wie es von euch gefordert wird und notwendig wäre? Was ist deine Theorie?
Also ich muss dazu sagen, manche tun es natürlich. Es gibt sehr, sehr gute Journalistinnen, die das machen und die das auch verstehen, die auch viel mit uns darüber reden, weil wir auch wissen, wie man Klima kommuniziert und die davon dann auch wirklich lernen wollen und sind immer wieder begeistert von. Und die anderen, naja, die sind halt auch, man muss sich halt auch mal angucken, wer ist denn dann da in irgendeinem Medienhaus, wer leitet das denn? Und oft sind es, wie wir auch am Anfang schon drüber geredet haben, Männer, die einfach das nicht so richtig wahrhaben wollen. Handelsblatt zum Beispiel hat einen Wirtschaftspodcast, ohne einmal die Klimakrise zu erwähnen. Und da fragt man sich halt schon, worauf gründet denn deine Wirtschaft? Warum kannst du darüber nicht sprechen? Warum kannst du das nicht einordnen in das Thema Klima? Weil es einfach wehtut. Es tut weh, es ist nicht ganz verstanden worden. Wir haben alle das Wort Klimakrise gehört, aber wir haben es halt nicht wirklich verstanden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem und ja, Ignoranz und ja, es tut halt einfach weh und man muss aus seiner Komfortzone raus.
Es tut weh, aus seiner Komfortzone raus, in jetzt Bezug auf vielleicht auch mal uns, weil ne, man muss ja immer bei sich selber anfangen. Wir produzieren 40 Millionen Flaschen Wasser. Ne, abgefülltes Flaschenwasser, davon sind 30% Plastik, 70% ist Glas, normalerweise ist beim anderen Getränke Firma wäre es eher anders, ja. Wir sind aber zum Glück keine klassische Getränkefirma und haben, glaube ich, coole Kunden, die per se eher Glas bevorzugen. Wir kompensieren alles. Wie gut ist Kompensation aus deiner Sicht? Und du kannst komplett ehrlich sein, ne? Also so, ja. Sowieso bist du ja auch.
Also ich glaube nicht daran, dass Individualkonsum das Klima rettet. Ich glaube, dass die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden müssen, dass wir nicht mehr vor dieser Wahl stehen, okay, ich kaufe mir jetzt das teure Wasser, was klimafreundlich ist oder klimaneutral ist, oder ich kann mir halt einfach nur das Billige leisten, aber zerstöre damit das Klima in einem Teil. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlimme Situation, in der wir uns ja auch befinden. Das ist so eine Zeigefingergesellschaft, die sagt, ich mache das besser als du, aber die anderen können sich leisten und die anderen nicht. Also Privilegien, und die benutzen wir dann oft auch noch als Ausrede dafür, warum wir uns unterhalten. Und ja, also Kompensation ist natürlich etwas, was ein Individuum machen kann, um diesen Rahmenbedingungen, die einfach nicht Paris-konform und 1,5-Grad-konform sind, irgendwie ja, dagegen zu steuern. Aber immer noch ist es nicht dann am Ende klimaneutral, auch weil Kompensation, ich weiß nicht, wie ihr es macht, ob ihr dann irgendwie Bäume pflanzen lasst oder sonst was, ist zum Beispiel auch einfach ein großes Problem für viele Länder, wo die Bäume gepflanzt werden, weil wir aus unserer Situation heraus denen dort vorschreiben, so und so habt ihr euer Land zu nutzen, egal ob du das gerade da oder dafür benutzt, das ist jetzt unser Grundstück und wir wollen jetzt unseren Lebensstil damit bezahlen. Also es hat viele kritische Punkte, aber ja, das liegt an der Politik und nicht an einzelnen Menschen, die da ihr Bestes versuchen.
Um deine Frage zu beantworten, wir machen es ab bald sogar selber, indem wir mit einem Wasserfilter unserem ersten Social Business in Uganda das machen, der einfach ganz viel CO2 spart, kann ich dir mal zuschicken, Sprouts Filter heißt es. Ja, und ich liebe deine Antwort, weil ich finde genau diese, man braucht halt strukturelle Lösungen. Klar kann ich im Individuellen, und das würde mich natürlich auch interessieren, was du da für Ratschläge hast oder Ideen, wie man vielleicht da ein bisschen ja, klimafreundlicher leben kann. Und trotzdem bin ich komplett bei dir, dass wir bei der Größe des Problems halt auch einfach gravierende strukturelle Veränderungen herbeiführen muss. Und jetzt nicht dem Einzelnen quasi im Zeigefinger noch erklärt, und auch ist schön, dass du es auf so schön, also finde ich, auch mal klarstellst, dass es Privilegien sind, auch sich zu engagieren, ne? Also zu das klimafreundlichere Wasser oder das klimafreundlichere Flug oder whatever zu kaufen, ist ja ein Privileg, weil man quasi das Geld hat und den Zugang dazu. Also vielen Dank. Was würdest du für den individuellen Menschen trotzdem raten, der sich engagieren will, der sich einbringen will, der sagen will, ey, ich will so klimafreundlich wie möglich leben? Also was sind die einfachsten, schnellsten Moves?
Okay, es gibt drei einfache, schnelle Moves, die man machen kann. Man setzt sich mit der Klimakrise auseinander, man setzt sich mit der Politik auseinander, Nummer zwei. Drittens, man stellt fest, wie absolut gar nicht das zusammenpasst, Politik und Klimapolitik. Und dann das vierte, man organisiert sich und man wird aktiv und man lässt es nicht auf sich sitzen. Und aktiv sein heißt auch schon einfach nur darüber zu reden. Ja, also wirklich, redet mit euren Freundinnen darüber, redet mit euren Eltern darüber, redet in der Schule darüber, verlangt auch zum Beispiel von den Lehrern und Lehrerinnen, so, warum behandeln wir eigentlich nicht die Klimakrise in unserem Unterricht? So, woran liegt das? Und dass man da einfach aktiv wird. Also man kann jetzt noch so viel weniger Strohhalme irgendwie kaufen. Was sich aber ändern muss, ist ja die Politik. Also als individuelle Person, wenn man sich engagieren möchte, checkt die Klimakrise aus, checkt die Politik aus, diese ganze Lobby, diese ganzen alten weißen Männer, die einfach gar keinen Plan haben von irgendwas, was Klimapolitik angeht. Checkt das aus und redet darüber, und ich glaube, das ist etwas, was viel bedeutender ist, als wenn man jetzt sagt, so, ja, ich benutze keinen Strohhalm mehr. Aber natürlich geht es ohne Umdenken in der Gesellschaft auch nicht. Also Menschen müssen da irgendwie auch was verstehen. Jetzt vielleicht nicht alle, aber es wäre schon gut, wenn der Großteil der Gesellschaft da auch einfach mal sich reflektiert. Ich glaube, dass es da noch wichtig ist. Aber ja, mein Fokus, aktiv werden.
Es ist, schon der perfekte Mic-Job. Ich hätte trotzdem noch eine für mich persönlich wichtige Frage, wenn ich sie dir zum Ende noch stellen darf. Ich bin auf dem besten Wege, ein alter, weißer Mann zu werden. Ja, ich bin jetzt 37, werde bald 38. Wow. Ja. Also ne, das ist ja auch ein Privileg, ne? Das ist mir durch die ganzen Reisen, die ich machen durfte, bewusst geworden, dass wir natürlich hier eine unfassbare Luxus haben und Privileg, in Deutschland so alt werden zu dürfen. Und in anderen Ländern natürlich nicht so immer die Lebenserwartung von 80. Von daher habe ich vielleicht erst Halbzeit oder so, und trotzdem. Hast du einen Rat, wie man dieses oder wie ich dieses Damoklesschwert des alten weißen Mannes umgehen kann, dass ich nicht genauso ende und am Ende auch in den Strukturen verhaftet bin und es dann irgendwann die jetzt gerade 12-jährige Leonie genau gegen mich rebelliert, wenn sie dann 25 ist. Also hast du da einen Tipp? Weil es ist eine ernst gemeinte Frage, die mich wirklich auch umtreibt und interessiert, wie man da die wie ich da die richtigen Schritte einleiten kann, eben nicht zu so einer eigenen, also selbst zu der Gefahr zu werden, die ich ja selber auch sehe.
Ja, also ich glaube, dass du einfach so die beste Position hast, um etwas verändern zu können, weil dir hören einfach automatisch alte weiße Männer auch zu, so während mir alte weiße Männer nicht direkt zuhören. Und das sind ja oft leider noch die Menschen, die in irgendwelchen Machtpositionen sitzen oder die andere Menschen in Machtpositionen sehr gut beeinflussen können. Und aus dieser Situation kannst du so viel machen. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass du dann einfach auch anfängst, so, okay, diese Klimakrise, it's real und it's urgent und ich habe etwas Verantwortung damit zu tragen. Und aber von deiner Denkweise her aus würde ich schon mal darauf schließen, dass du das reflektierst und dass dementsprechend da dieser Grundbaustein quasi schon gesetzt ist, sein Verhalten zu reflektieren, den Umgang mit dem Planeten zu reflektieren, seine Verantwortung zu reflektieren. Und wenn du deinen Charakter jetzt nicht änderst, denke ich mal, ja, es ist alles gut. Vielleicht einfach dann noch dazu viel über das Klima reden und wo du gute Kontakte zu hast, die auch dann zu nutzen und zu sagen, so, ey, was ist eigentlich bei euch los? Warum redet ihr nicht über das Klima? Bringt meiner Tochter oder meinem Sohn auch nichts, wenn wir es weiter ignorieren? Also vorbereiten und seine Stimme nutzen. Ich glaube, das ist das, was sehr viel bewirken kann.
Wenn du jetzt noch einen Wunsch hast an alle, die zuhören, dann hau ihn jetzt raus, liebste Leonie.
Ja, checkt Fridays for Future aus. Geht auf die Website, unterschreibt alles, was ihr da finden könnt und setzt die Regierung unter Druck. Kommt immer zu Plena, die findet ihr überall auch auf der Website. Ich glaube, jeder Aktivist und jede Aktivistin ist sehr, sehr willkommen. Und auch wenn ihr Fragen habt, schreibt uns mir gerne. Wir beantworten die und wir versuchen überall zu helfen. Also ja, lasst euch nicht von der tollen Regierung verarschen. Ich glaube, das ist so das, was mir am wichtigsten ist, wirklich zu hinterfragen, wer da sitzt und wer was erzählt und warum vor allem. Und wir nach ihr hin im Spiel haben.
Mic drop. Vielen herzlichen Dank, Leonie Bremer. Es war mir ein Fest ich nehme diese ganze Inspiration sehr gerne an von euch. Das ist auf jeden Fall ein Geschenk, das es euch gibt. Und ich würde gerne in einer Welt auch leben, in der es euch gar nicht bräuchte. So, das ist ja auch bei Viva Con Agua so ähnlich. Und trotzdem ist es geil, dass es euch gibt.
Ja, danke. Danke vielmals, dass du dabei gewesen bist.
This is Viva Con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.